Herzlich willkommen zu Triathlon Talk, dem neuen Podcast von Triathlon, bei dem wir uns mit Profiathleten, Trainern, Experten und interessanten Personen in der Triathlon-Szene unterhalten. Mein Name ist Simon Müller, ich bin Redakteur bei Triathlon und ich habe mich mit Dan Loran getroffen, den viele sicherlich kennen als den Trainer von Jan Frodeno, der aber auch erfolgreiche Athleten wie Anne Haug, Anja Beranek und Justus Nieschlag betreut. Dan Loran ist außerdem der ehemalige Bundestrainer der deutschen Kurzdistanzler und seit 2 Jahren Coach vom Profi-Radsportteam Bora Hansgrohe. Mit Dan Loran habe ich unter anderem über seinen Werdegang gesprochen, das Training seiner Athleten, Trainingstipps für Age-Grouper, seine Einschätzung zu den aktuellen Leistungen im Triathlon, Jan Frodenos Wechsel von der Kurz- auf die Langdistanz und über Anne Haugs Langdistanzdebüt, was nun in Frankfurt ansteht. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Podcast. Dan, willst du vielleicht erstmal erzählen, wie du ursprünglich zum Triathlon gekommen bist?
Ja, hallo erstmal. Zum Triathlon gekommen, das ist schon relativ lang her. Das war beim Studium. Und zwar habe ich Sport studiert, Sportwissenschaften. Und während der Zeit war es so, dass die Anne Haug auch mit mir studiert hat, im selben Semester. Und ich war eigentlich immer schon an dieser ganzen Trainingswissenschaft oder im Prinzip, wie mache ich einen Körper besser, leistungsfähiger interessiert, unabhängig von der Sportart. Und weil ich eben dadurch, als ich selber damals Radrennen gefahren bin, hat mich immer ein bisschen das gewurmt, dass Triathleten oft auch mit uns trainiert haben. Nicht, weil ich das nicht wollte, aber ich habe nie verstanden, wie sie mit Radfahren können, mit Läufern zum Laufen gehen können, weil das war ja dann auch der Fall. Und dann auch vermutlich ins Schwimmtraining der Schwimmer. Das hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Und dann die Anne damals hat mit Triathlon angefangen, war oft verletzt und ich habe gesehen, dass sie sicherlich Potenzial, also eine gewisse Leistungsfähigkeit mitbringt. Und dann war das Motto mehr, bevor sie gar keinen Trainer hatte, versuchen wir es mal miteinander. Und das war im Prinzip meine erste Triathletin, die ich dann auch betreut habe, wo ich mir dann auch wirklich intensiv über Triathlon Gedanken gemacht habe, ohne jetzt direkt den Hintergrund zu haben. Also ich hatte damals jetzt auch keine Trainerausbildung im Triathlon-Bereich, sondern habe da praktisch angefangen, mit ihr zu arbeiten. Wobei man das jetzt nicht so verstehen darf, wie vielleicht so eine typische Trainer-Athleten-Beziehung, dass ich da immer am Streckenrand, an der Bahn stand oder am Beckenrand oder wo auch immer, sondern es war im Prinzip ein bisschen wie jetzt auch wieder, also Trainingspläne, wir haben uns darüber ausgetauscht, bin mal mit zum Wettkampf gefahren, aber halt den größten Teil des Trainings hat sie dann selber absolviert oder wir haben geguckt, dass sie beim Schwimmverein oder beim Leichtathletikverein mitmacht und wir das dann integrieren, also so hat das Ganze angefangen.
Ist eigentlich ganz interessant, weil bei vielen ist es natürlich so, heutzutage, die waren selbst Triathleten, egal auf welchem Niveau und danach, quasi nach der aktiven Zeit, sind sie dann Trainer geworden. Du hast dich quasi für den Triathlon eigentlich immer nur aus Trainersicht interessiert?
Prinzipiell schon, wobei ich während dem Studium da auch Triathlon selber gemacht habe, natürlich auf Volksniveau, sage ich mal, also Volksdistanzen oder mal bei der Hochschulmeisterschaft in Hamburg mitgemacht. Da sagt Anne und ich immer ganz lustig, das war der einzige Wettkampf, wo wir mal zusammen im Wettkampf waren. Also das war eine nette Geschichte. Also ich habe schon auch Triathlon gemacht, mehr um aber auch zu wissen, wie es sich anfühlt. Mhm. Auch wenn man das jetzt nicht vergleichen kann mit Weltspitze, aber einfach mal, wie ist es da, diese 3 Sportarten zu machen, wie ist es, dieses Koppeln zu machen. Wir hatten im Studium eben während 2 Semester so einen Kurs, wo wir das gemacht haben. Und also es hat mir auch Spaß gemacht, aber es war für mich klar, dass ich jetzt selber kein Weltklasse-Triathlet werden kann, weil ich hatte so ein bisschen im Kopf, wenn ich Sport mache, also Leistungssport mache, dann muss ich in der Lage sein, das auch ganz nach vorne zu bringen. Also ich hatte jetzt nicht diese Ambition, ein sehr ambitionierter oder guter Age-Grouper zu werden, wobei ich das nicht bewerten will, sondern das war nicht meine Vorstellung, sondern entweder schaffe ich es ganz nach vorne und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht mit dem Studium, vielleicht auch nicht mit meinem Talent, was ich habe. Aber für mich war der Weg nach vorne dann, sage ich mal, das Trainer-Dasein. Also im Prinzip, wo ich von außen das Feedback bekommen habe, ja, irgendwie, du machst viele Sachen anscheinend richtig aus dem Gefühl raus, aus dem wenigen Wissen, was du jetzt schon hast, in der Kommunikation mit den Athleten und was mich dann auch sehr motiviert hat, um den in diesem Bereich weiterzumachen. Und natürlich bringe ich nicht selber diese Erfahrung mit aus dem Hochleistungssport, aber das hat sich im Laufe der Jahre dann auch, also diese Skepsis hat sich dann immer mehr gelegt, in dem Moment, wo dann auch Erfolge von den Athleten gekommen sind.
Du hast gerade schon gesagt, wie es alles angefangen hat. Du bist ja dann später auch Bundestrainer gewesen. Seit, ich glaube, 2 Jahren betreust du auch im Radsport ein Profiteam. Willst du vielleicht einmal auf den Werdegang so ein bisschen eingehen, wie das alles seinen Lauf genommen hat?
Genau, also ich war, als ich mit dem Studium fertig war, hatte ich selber erstmal so eine kleine, oder währenddessen schon so eine kleine Firma, wie es ja mittlerweile viele gibt, die Trainingsbetreuung machen für sämtliche, also für Altersgruppenathleten, für Leistungssportler, querbeet, habe viel in der Sportmedizin in München auch gearbeitet. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis ich dann ein Angebot vom Cervelo-Test-Team hatte. Das war damals auch eine Profiradmannschaft und habe da als Sportwissenschaftler gearbeitet. Was mir auch da nochmal einen Einblick gegeben hat in den professionellen Radsport. Ich meine, ich bin selber Radrennen gefahren, aber da auch nicht auf Tour de France-Niveau. Und das war dann auch spannend, wenn dann Leute wie Torhüschow oder Carlos Sastre, damals Tour de France-Sieger, mit so Leuten dann zusammenarbeitet und gar nicht von dem Level kommt. Wie geht man das an? Wie kann man trotzdem glaubwürdig sein? Und da habe ich persönlich auch viel dazugelernt. Also habe da auch gute Leute um mich herum gehabt, vom Teammanager hin bis zu sportlichen Leitern, die mir da auch ein bisschen gesagt haben, wie man das oder ein paar Tipps gegeben haben, wie man menschlich dann auch da an die Sportler rankommt. Und es war eine lehrreiche Zeit. Und danach, mit einer kurzen Unterbrechung, wurde ich dann Landestrainer in Baden-Württemberg, wo ich dann zum ersten Mal mit Jugendlichen, sage ich jetzt mal, gearbeitet habe. Also ich habe ja praktisch den Weg dann zurückgenommen vom Erwachsenen wieder zurück zu den jugendlichen Sportlern, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber da ging es halt sehr schnell. Nach einem Jahr kam die Anfrage, werde ich als Bundestrainer U23 in Saarbrücken. Und ein Jahr später dann Bundestrainer Elite bis Ende 2000 oder bis Oktober 2016 oder Ende September 2016, wo ich dann von mir aus gesagt habe, oder im Laufe der Saison 2016 gesagt habe, dass ich gerne einen anderen Weg gehen würde, aus diversen Gründen. Und jetzt seit eineinhalb Jahren bei Bora Hansgrohe, also einem professionellen Radsportteam, als Trainer tätig.
Ist jetzt so, dass du quasi zweigleisig fährst, also betreust viele erfolgreiche Triathleten, hast aber auch einen Einblick in den Radsport auf Weltspitzenniveau. Gibt es da etwas, was du trainingstechnisch übertragen konntest, was du dazugelernt hast vielleicht?
Naja, ich sag mal so, je mehr Athleten man betreut, umso mehr Einblicke kriegt man in verschiedene Physiologie, verschiedene Athletentypen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es 100 verschiedene Typen gibt, aber es gibt viele verschiedene und da gibt es wieder Unterkategorien und ich habe neulich wieder einen Artikel gelesen, das Problem ist ja manchmal, Erfahrung kann auch zu einem Problem werden, und zwar in dem Moment, wo man dann dieses Schubladendenken hat. Also man denkt, ah ja klar, das ist so ein Typ, zack, Schublade rein und behandelt ihn auch so. Und ich merke mit dem Mehr an Athleten, die ich betreue, dass es halt viele Unterkategorien irgendwie doch noch gibt. Sei es physiologisch, aber sei es auch von der Psyche her oder insgesamt vom gesamten System her. Und da, sage ich mal, habe ich jetzt im Prinzip andere Persönlichkeiten kennengelernt im Radsport. Der Radsportler ist anders als der Triathlet und konnte Sachen aus dem Triathlon transferieren, also kann denen vermitteln, was macht ein professioneller Triathlet auf Weltklasseniveau, nicht unbedingt welche Schwimmprogramme oder welche Laufprogramme, aber wie lebt er das, was macht er neben dem Training noch, wie schaut so ein Alltag aus. Und ich kann vom Radsportler auch Sachen übernehmen, Trainingssachen übernehmen im Triathlon, vielleicht Trainingsmethoden, die im Triathlon nicht so auf dem täglichen Plan stehen, wo man einfach gesehen hat, das hat jetzt bei den Radsportlern sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt kann ich das auch mal vielleicht bei dem einen oder anderen anwenden. Also es gibt schon sehr enge Verknüpfungen, aber ich sehe das wirklich sehr, sehr global, physiologisch global, also nicht auf ein spezielles Training, sondern auf die gesamte Physiologie und auch an die Athleten, also sprich die verschiedenen Persönlichkeiten. Und darum bin ich auch sehr froh, dass ich diese Chance habe, also dass ich eben, ich meine, ich habe auch hauptberuflich den Job im Radteam, aber dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, noch ein paar Triathleten nebenbei zu betreuen. Und ja.
Es gab zuletzt ein Interview mit Cameron Wolf, der hat erzählt, dass er in der Vorbereitung auf Hawaii oder auf seine Langdistanzen öfter mal mit Chris Froome laufen war, teilweise sogar bis zur Halbmarathon-Distanz, also alles im Training. Ja, stellt sich mir jetzt die Frage, lässt du deine Radsportler auch gelegentlich laufen oder trennst du das ganz klar?
Aktuell noch nicht. Es gibt diese Überlegungen schon, also das wurde ja auch, ist ja auch ein Teil von meiner Aufgabe im Team, also so Sachen reinzubringen, also mal quer zu denken. Und wir haben im Trainerteam eigentlich alle die Auffassung, dass es für die Radsportler besser wäre, mehr, also nicht nur so eindimensional zu trainieren, sondern tatsächlich auch andere Sportler zu machen. Wir denken da im Winter, klassisch ist ja auch nichts Neues, auf Langlaufen zum Beispiel oder Laufen, also Sportarten, wo man die zum Beispiel die Sauerstoffaufnahme einfach höher aktivieren kann als vielleicht auf dem Rad. Diese Gedanken sind da, aber jetzt kommt eben das, was du vorher gesagt hast, ich bin dann neu jetzt wieder im Radsport. Habe selber jetzt nicht die Erfolge als Radsportler gehabt, komme mit Ideen und ich kann nicht im ersten Jahr sagen, wir gehen jetzt laufen. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Also es gibt eine gewisse Kultur da, es gibt, die Athleten haben eine gewisse Vergangenheit, die müssen alle oder haben alle ihre Trainer gewechselt, also praktisch als das Team Bora Hansgrohe zusammengekommen ist, war Bedingung, dass jeder dieser Fahrer mit einem Teamtrainer zusammenarbeitet, das heißt, es sind viele neue Bindungen da und da muss ja erstmal Vertrauen entstehen. Und bevor ich einem Fahrer sage, okay, du gehst jetzt, läufst jetzt einen Halbmarathon oder du gehst vielleicht schwimmen, muss da einfach mal die Basisarbeit funktionieren. Also einfach, der muss merken, okay, was ich da mache, radspezifisch funktioniert schon mal sehr gut und dann bin ich auch bereit, wieder den nächsten Schritt zu machen. Da sind wir jetzt angekommen, dass jetzt schon ein großes Vertrauen mit den Fahrern herrscht und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in der Vorbereitung auf die nächste Saison auch solche Trainingsmittel zum Einsatz kommen, weil wir alle vom Trainerteam davon überzeugt sind, dass es für den Radsportler gut wäre.
Wir leben ja heutzutage in einem technischen Zeitalter, wo dann viel über Daten, Fakten und Zahlen diskutiert wird, gerade über Leistungsdaten, also Wattzahlen im Radsport. Du hast da jetzt quasi einen guten Einblick. Wird ja häufig auch diskutiert, haben gute Radfahrer im Triathlon die Chance, teilweise bei reinen Radfahrern mitzufahren? Vielleicht wenn wir mal so ein Zeitfahren, wie groß sind da die Sprünge so? Kann man das vergleichen ungefähr?
Also sagen wir so, wenn man jetzt einen der besten Radfahrer im Triathlon nimmt und der den vielleicht zum Zeitfahren schickt, dann ist der sicherlich wieder im Zeitfahren nicht letzter, weil wir ja auch bei den Radsportlern, wenn wir jetzt mal eine Rundfahrt nehmen, wir haben ja sehr unterschiedliche Typen. Wir haben die Bergfahrer, wir haben die Sprinter und ein Sprinter ist kein, oder muss man vorsichtig sein, Marcel Kittel ist auch ein guter Zeitfahrer, aber oft sind die Sprinter nicht unbedingt die besten Zeitfahrer, logischerweise, die besten Ausdauerwerte haben. Und mit so einem Sprinter kann auch der Triathlet mitfahren, auf jeden Fall, weil der natürlich viel mehr Wert auf diese aerobe Ausdauer legt als jetzt der Sprinter. Wobei muss ich jetzt einen Sprinter auf der Straße nicht vorstellen wie einen Sprinter auf der Bahn. Also auch der macht sehr viele Kilometer, sehr viel aerobes Training. Aber trotzdem kann es sein, dass wenn wir jetzt mal die Schwellenleistung nehmen, was fürs Zeitfahren ja doch signifikant ist, dass die gar nicht, vielleicht sogar niedriger ist als bei einem sehr, sehr guten Triathlet. Das kann durchaus sein. Nehmen wir aber jetzt die Spezialisten, dann sind das natürlich zwei verschiedene Welten. Das muss man einfach sehen. Und auch das zu reproduzieren, zwei, drei Tage hintereinander, das schafft dann der Triathlet natürlich nicht mehr. Also man muss immer gucken, mit wem vergleicht man das. Und das im Radsport hat man einfach vielleicht noch mehr, viel mehr verschiedene Typen aufgrund der unterschiedlichen Anforderungsprofile, je nach, ist es ein Bergfahrer, ein Sprinter, ein reiner Zeitfahrer, was auch immer.
Du hast am Anfang schon gesagt, dass du quasi mit Triathlon angefangen hast oder mit deinem Trainer da sein, auch ist schon sehr lange her. Du hast da einen umfassenden Überblick. Was würdest du sagen, wie hat sich der Triathlon-Sport generell jetzt mal beschränkt auf den Profisport in den vergangenen Jahren verändert?
Ich denke, was sich verändert hat, ist, dass jetzt viel mehr Nationen systematischer daran gehen. Ich denke, in Deutschland, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, war relativ früh, also zu Anfang der Triathlon-Zeit, gab es relativ viele sehr gute Athleten, weil ein gewisses Know-how da war, ein gutes Förderungssystem oder Ausbildungssystem da war, was in anderen Ländern nicht der Fall war. Und man merkt einfach, wie jetzt andere Länder anfangen, systematisch zu arbeiten. Und ich meine, da gibt es dann auch Talente, nur die hatten vorher nicht die Chance, das so zu machen. Die wurden vielleicht eher in anderen Sportarten gesehen. Ich denke jetzt letztes Wochenende ein super Beispiel mit Norwegen. Da habe ich da auch das Glück gehabt, mit dem Sportwissenschaftler von denen zu reden, vor ein paar Wochen, wo wir gemeinsam in der Sierra Nevada waren, wo das Team von Norwegen auch da war. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Das ist systematisches Plan, also systematisch geplant. Das ist Einbezug der Wissenschaft, Einbezug von Experten in das Trainingssystem, das ist Zusammenlegen von unterschiedlichen Domänen, sage ich mal. Und das ist meiner Meinung nach der große Unterschied, dass einfach vor allem auf der Kurzstrecke jetzt bei mehreren Nationen da wirklich der Triathlon gefördert wird, systematisch gearbeitet wird und auch vielleicht mehr Jugendliche da den Sport machen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich denke schon, dass einfach die Popularität vom Triathlon deutlich höher ist als noch vor 20 Jahren oder 15 Jahren.
Kann man mal sagen in der Trainingswissenschaft, wo jetzt dieser Vorsprung im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren herkommt? Also welche Erkenntnisse haben dazu geführt, dass das Ganze jetzt vielleicht diese Entwicklung genommen hat?
Naja, die Trainingswissenschaft, das ist ja was sich, sage ich mal, kontinuierlich weiterentwickelt. Man entdeckt wieder neue Methoden, andere Ansätze, dann versucht die, dann werden sie wieder verworfen. Also so ist es ja hin und her mit den Methoden. Oft ist es so, wenn man es dann runterbricht, ist es nicht viel Neues, sondern nur ein bisschen anders verpackt. Ich denke aber, dass man, also zum Beispiel auch jetzt, um die Norweger jetzt nochmal zu nehmen, die halt sehr viel mit Höhe arbeiten, also dieses Höhenkonzept, das gibt es auch in anderen Ländern, das gibt es auch in Deutschland, aber es wurde vielleicht auch nicht mehr so systematisch dann verfolgt. Also wenn man da wirklich sagt, okay, das ist unser Konzept, eigentlich in Norwegen weiß ich, das ist Sportland unabhängig, im Ausdauerbereich brauchen wir Höhe. So kann das ausschauen, prinzipiell, und dann brechen wir uns mal auf die einzelnen Sportarten runter. Aber es gibt eine gewisse Philosophie dahinter, und ich glaube, das ist ein bisschen auch der Schlüssel, dass man sagt, wir haben eine, ich bin zwar nicht der Freund von Trainingsphilosophien, aber wir haben eine Vorstellung, wie eine Sportart im aeroben Ausdauerbereich funktionieren soll und was wir dazu brauchen. Und ich glaube eben, dass sich über die Jahre mehr Leute auch in den anderen Ländern darüber Gedanken gemacht haben, was das sein könnte. Ich meine, in Deutschland ein schlechtes Beispiel, oder jetzt sag ich mal, ein Beispiel, was man nicht gerne zitiert, aber wenn man jetzt mal die frühere DDR nimmt, neben dem ganzen Doping, wurde da natürlich sehr systematisch geforscht. Die Mittel lassen wir mal beiseite, aber einfach, es wurde sehr viel investiert. Investiert finanziell, Manpower, um dieses Wissen zu generieren, und da hat man es halt für sich behalten. Und ich glaube, das muss halt auch passieren, dass man wirklich sich zum Sport irgendwo bekennt und sagt, wenn wir im Sport weiterkommen wollen, dann müssen wir auch dazu stehen, dass wir müssen da investieren, wir müssen Wissenschaft betreiben, wir müssen gucken, dass die Sache einen sehr hohen, also relativ hohen Stellenwert wieder kriegt. Mhm. Und das von der Jugendarbeit bis hin zum Hochleistungssport, weil wo ich gar keinen Einblick habe, aber wo es einen Unterschied auch geben muss, glaube ich, ist in der Jugendförderung, also wie die Athleten ausgebildet werden. Ich denke, da muss man auch mal hinschauen. Wie ist es da? Gibt es da vielleicht andere Systeme, andere Möglichkeiten, oder machen wir da alles super und danach passieren oder danach wird der Abstand größer zu der aktuellen Weltspitze? Da habe ich jetzt keinen Einblick. Aber dieses Wichtigkeit für den Sport, ich denke, oder für den Leistungssport, ich denke, wenn man da wieder hinkommt, dann kann man in vielen Sportarten auch einfach das Level erhöhen.
Das ist jetzt ein gut, dass du angesprochen hast. Das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen. Man ist ja jetzt speziell auf der Kurzdistanz schon auf einem so extrem hohen Niveau, wenn man mal die Leistungsdaten im Schwimmen, Radfahren und Laufen anguckt, dass die Sprünge zu den Spezialisten gar nicht so groß, will ich mal sagen. Was meinst du, kann man da noch, oder wie viel kann man da noch rausholen zukünftig?
Ich denke, dass man ja schon jetzt irgendwo momentan, ich habe jetzt die aktuelle Statistik nicht vor mir, aber es zum Beispiel, wenn man jetzt Laufleistung nimmt, das ist ja immer weiter nach oben oder immer schneller geworden, aber jetzt irgendwo, es pendelt sich ja momentan so ein bisschen ein. Es ist ja nicht so, man kann nicht sagen, dass die jetzt schneller geworden sind alle, sondern die Dichte ist meiner Meinung nach höher geworden, oder es gibt mehr Athleten, die auf einmal das können und vorne mitmachen können. Und da sieht man, wie schwierig es jetzt ist. Also man ist da auf dem Level angekommen. London 2012, glaube ich, war da die Krönung, was die Leistungsfähigkeit angeht. Natürlich auch bedingt durch den flachen Kurs, aber man... dass man jetzt da wirklich auf einem Level ist, wo das langsam wieder nach vorne geht, wo es viele Ausnahmen gibt. Frauen-Triathlon war es Gwen Jürgensen, dann in den letzten Jahren, die einfach da eine Ausnahme hat. Es gibt immer, wird immer Ausnahmen geben. Und dann schreien es halt die meisten gleich, ah, die muss doch gedopt werden. So, nein, es gibt einfach, ich meine, wenn man die normale Population nimmt, man nimmt auf 1000 Leute und auf einmal findet man einen, der ist anders. Mhm. Der reagiert auf Training anders, der hat eine andere genetische Antwort, das ist einfach so. Und diese Ausnahmen wird es immer geben. Aber wenn man dann drunter guckt, glaube ich, dass sich das jetzt langsam nach oben entwickeln wird. Was man jetzt merkt, ist, das hat sich, glaube ich, jetzt verändert in den letzten zwei, drei Jahren auf der Kurzstrecke, dass das Radfahren dort wieder weiter mehr an Bedeutung kriegt, dass härter Rad gefahren wird, dass jeder, sage ich mal, das angenommen hat, dass es nicht nur darum geht, in der Gruppe zu sitzen, sondern seine Chance sucht, schon über, oder seine Chance schon beim Radfahren sucht. Und dann auch entsprechend natürlich trainiert werden muss, um entweder das mitzumachen oder aber um es besser zu verkraften, um dann noch schnell laufen zu können. Also ich glaube, dass das Radniveau schon in den letzten Jahren deutlich nochmal angestiegen ist. Was auch andere, also auch mit Jan oder so zum Beispiel redet, der auch sagt, also er ist auch davon überzeugt, dass sie deutlich härter Rad fahren, als jetzt zu seiner Zeit Rad gefahren sind. Ja. Wo wirklich das Laufen und Schwimmen das A und O war.
Jetzt ist es so, wenn man mal auf die Langdistanz guckt, erlebt man das in den letzten ein, zwei Jahren, dass immer mehr von den Kurzdistanzlern auch neben der aktiven Zeit noch auf der Kurzdistanz Mitteldistanzen ausprobieren, also nicht den Sprung machen, sondern auch zweigleisig fahren. Meinst du, da wird sich in den kommenden Jahren, wenn dann vielleicht von dieser Leistungsdichte, wenn da mehrere Leute kommen, die dann nur noch auf Mittel- und auch Langdistanz gehen, dass es da nochmal einen Leistungssprung geben wird?
Also da denke ich schon, dass da noch nicht das Ende erreicht ist, dass man da auf jeden Fall noch mit schnelleren Zeiten rechnen kann. Sei es dann, sagen wir so, damit sich halt die Gesamtzeiten nach oben entwickeln, müssen es halt komplette Athleten sein, aber wenn jetzt wirklich so jemand, wenn jemand von der Kurzstrecke kommt, wie wenn ich jetzt wirklich so ein Blumenfeld nehme, zum Beispiel, der schon ein sehr guter Athlet in fast allen drei Disziplinen ist und eine sehr hohe Leistungsfähigkeit mitbringt, von so einem Athleten kann man sicherlich vielleicht auch erwarten, dass der das Level auf einer Langstrecke nochmal nach oben bringt, oder muss man jetzt mal gucken, aktuell mit den Brownies, Gomez, wie die heißen, was die jetzt noch so bringen können, aber die einfach komplett waren, weil das ist es ja im Prinzip auch, was in Jan war. Jan war auf der Kurzstrecke ein kompletter Athlet und genau das war seine Stärke ja auch auf der Langdistanz dann, diese Komplettheit, dass man nicht sagt, oh, das ist jetzt ein Läufer, man hat es ja immer gesagt, aber eigentlich konnte er die drei Sachen auf einem relativ ähnlichen Level. Und das musst du halt mitbringen, um da die Latte nochmal, sag ich mal, weiter nach oben oder unten, je nachdem, wie man es betrachtet, einfach um schnellere Zeiten zu kriegen. Und das wird kommen. Also einfach, weil auch mehr Athleten von diesem Leistungslevel dahin kommen. Wie schnell das sein wird, wie viel Prozent, das weiß ich jetzt nicht. Das ist auch ein bisschen Spekulation. Aber ich denke, da wird sich noch einiges tun. Vor allem, wenn die Attraktivität weiterhin, zumindest hier in Deutschland, ich glaube aber auch insgesamt, höher ist auf der Mittel- und Langstrecke vor allem. Mittelstrecke noch nicht so, aber glaube ich vor allem auf der Langstrecke.
Du hast ja unter anderem Jan Frodeno und Anna Haug bei dem Umstieg als Trainer begleitet. Worauf muss man da achten als Kurzdistanzler? Was ändert sich da vielleicht grundlegend?
Es ändert sich jetzt nicht so dramatisch viel, wie vielleicht viele denken. Also klar, man arbeitet vielleicht nicht mehr so hoch in diesen hochintensiven Bereichen und nicht mehr so viel. Man fährt mehr Rad, sage ich mal, vielleicht, also jetzt bei denen vor allem, es ist mental vielleicht eine andere Einstellung, also dass man die Athleten auch mental auf einen anderen Wettkampf halt einstellen oder einstellen muss. Aber prinzipiell ist es nicht so, dass sich jetzt das Volumen großartig verändert. Bei der Anna hat sich das ein bisschen verändert, weil man da, sie hat ja auch immer mal wieder in ihrer Karriere Verletzungen gehabt, das heißt, da hat man auf der Kurzstrecke schon geschaut, dass man jetzt nicht zu extrem in die Umfänge reingeht. Mittlerweile ist sie stabil geworden und das, bei ihr kann man das schon so sagen, dass sich der Umfang erhöht hat auf der Langstrecke. Beim Jan nicht, da war das ähnlich. Teilweise hat er sogar gesagt, früher hat er sogar mehr trainiert als er auf der Kurzstrecke war. Ob das jetzt gut war oder nicht, das ist ja eine andere Diskussion, aber einfach, sagen wir so, es verschieben sich die Intensitäten ein bisschen. Das ist es. Im Prinzip, das wettkampfspezifische Training ist anders. Ich trainiere halt, wenn ich die wettkampfspezifische, ich würde sagen, der Aufbau und so, vieles ähnelt sich. Und dann die wettkampfspezifische, also wenn ich in die Phase komme, wo ich wettkampfspezifisch trainiere, da habe ich halt andere Race Pace, da habe ich halt eine andere Intensitätssteuerung und das ist halt so der Hauptunterschied. Und dass man vielleicht noch ein bisschen einen höheren Tick insgesamt auf die Kraftausdauer an sich hat. Aber ich würde hauptsächlich sagen, dass die Rennvorbereitung eine andere ist. Also der Block, sage ich mal, 8 bis 12 Wochen vor einem Hauptrennen, der ist halt deutlich anders als er vielleicht auf der Kurzstrecke wäre.
Es ist ja auch nicht jedem Athleten unbedingt der Umstieg gelungen. Deinen Athleten aber schon. Wodurch erklärst du dir das? Also die sind ja auf Anhieb ziemlich erfolgreich gewesen.
Gut, ich sage mal, auf der einen Seite habe ich das Glück, dass ich da mit wirklich sehr begnadeten, talentierten Athleten zusammenarbeite. Das ist das erste Mal. Und ich meine, der Jan, das war der erste Athlet, mit dem ich das in der Form gemacht habe, aber auf dem Niveau. Und wir sind das damals auch systematisch angegangen. Der Jan hat es mir irgendwann schön gesagt, wir haben eigentlich nicht geguckt, was trainiert man auf der Langstrecke, sondern haben uns nur überlegt, was braucht es denn? Also ich habe nicht das Buch aufgeschlagen und geguckt, okay, Langstrecke, Triathlon, braucht das und das, sondern man hat sich das selber überlegt und auch gar nicht so beeinflussen lassen von dem, was sonst so gemacht wird. Das war jetzt mein Weg, das kann man natürlich auch anders machen, aber und so hatte ich das mit der Anne auch gemacht, sprich, wo ist sie, wo wollen wir hin? Dann hatte ich natürlich Erfahrungswerte vom, was wir mit Jan gemacht haben es sind auch ähnliche Typen, also auch eher so die schnellkräftigen Typen gewesen, sage ich mal, die halt, wo man wusste, okay, was mache ich mit den Muskelfasern, vielleicht muss ich gucken, dass ich eine gewisse Umstrukturierung der schnelle schnellkräftige Muskelfaserkrieg. Von dem her war die Herangehensweise erstmal ähnlich. Und dass es jetzt natürlich so gut geklappt hat, zumindest jetzt bei Anna auf der Mittelstrecke, Langstrecke muss man erstmal gucken, aber auf der Mitteldistanz ist natürlich super, wobei ich vorsichtig bin. Also auch wenn es jetzt so gut auf der Mittelstrecke klappt, heißt nicht, dass sie es auf der Langstrecke geschafft hat. Mittelstrecke siedle ich noch mehr auf der olympischen Distanz an und der große Unterschied-Switch kommt dann auf der Langstrecke. Und wenn sie jetzt in Frankfurt zum Beispiel, wenn sie da ein solides Rennen macht, dann kann man sagen, sie hat den Umstieg auf die Langstrecke geschafft. Vorher, man wird immer wieder, wie du ja auch selber gesagt hast, immer einige Kurzstreckler oder sogar viele Kurzstreckler im Leben, die in der Lage sind, auf einer Mittelstrecke eine ganz gute Performance abzuliefern, ohne irgendwas, vielleicht, dass sie auf dem Zeitfahrrad fahren mal, aber ohne sonst große Inhalte vom Training zu verändern.
Und was würdest du bei Anna Haug sagen, so trainingstechnisch? Würdest du ihr durchaus zutrauen, auch auf der Langdistanz das umzusetzen?
Ja, mittlerweile schon. Also ich war am Anfang skeptisch, aber nicht, dass sie vom Training ist. Also Anne, wenn Anne gesund ist, die macht alles, was nötig ist. Also alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein im Training, wird sie machen. Mhm. Egal, wie viele Stunden das sind, das ist nicht das Problem. Und wenn sie ein gutes Beispiel für auf Lanzarote ist, war sehr, sehr windig. Sie musste Rolle fahren, weil es einfach zu gefährlich war. Und sie hat mich da angerufen und sie hat geschrieben und gesagt, ja, es ist halt windig und so, sie fährt Rolle. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir die 5 Stunden, dann passen wir das Wissen an, dann machen wir so 3,5 auf der Rolle, weil mental will man die Athleten auch nicht hinrichten am Anfang der Saison, das war nicht irgendwie kurz vorm Rennen, sondern in der allgemeinen Vorbereitung. Und ja, ich meine, schlussendlich nach 5 Stunden hat sie mir geschrieben, ja, sie hat jetzt die 5 Stunden voll gemacht, weil ich stand ja 5 Stunden auf dem Plan. Also, und sie konnte, also sie wusste jetzt nicht, wieso sie jetzt da kürzer fahren sollte. Und, ja. Also das zeigt einfach nur, sie macht das, was nötig ist und es macht nicht immer Spaß, aber sie ist grundsätzlich, hat sie einfach den Willen und die Begeisterung, um ganz nach vorne zu kommen. Das heißt, es liegt nicht daran, dass sie es nicht machen will oder machen kann, sondern mehr, wie viel macht halt Sinn. Und meine Zweifel waren eher mental, weil Anne das auf der Kurzstrecke, dieses hohe Tempo, dieses Gegeneinander geliebt hat und auch da ihre beste Leistungen abrufen konnte. Und die Frage ist, was passiert denn jetzt, wenn sie da vorne keinen sieht, hinten keinen sieht, also auf dem Rad vor allem, und jetzt musst du deine Pace gehen. Da hatte ich so meine Bedenken, dass das gut funktionieren könnte, aber hat sie jetzt gezeigt, dass sie das kann. Und von dem her sehe ich da physiologisch kein Hindernis, dass sie nicht auch gut auf der Langstrecke sein kann. Aber wissen werden wir es erst, so wie damals auch bei Jan, wir haben gesagt, okay, die erste Langdistanz geht es erstmal darum anzukommen, wirklich, es ist so, ankommen, wenig Fehler machen, gucken, wie dein Körper darauf reagiert. Natürlich hatte sowohl Jan damals als auch Anne jetzt im Kopf, sie will ganz nach vorne. Das kriegt man nicht raus, das ist auch gut. Aber als Trainer sehe ich das wirklich erstmal so, wir gucken mal, was passiert, wenn du mal 9 Stunden unterwegs bist. Und wir werden das auch nicht simulieren im Training, sondern das wird das erste Mal in deinem Leben sein, wo du über 9 Stunden, sage ich mal, unterwegs bist. Und da gucken wir mal, was passiert.
Eine andere Parallele ist ja zum Beispiel, dass Jan Frodeno und Anna Haug beide jetzt die erste Langdistanz in Frankfurt machen werden oder gemacht haben. Mhm. Ist das etwas, was von dir ausgeht, dass du sagst, so, hey, du willst Erfahrung sammeln, dann fang doch gleich an, dich mit dem Besten zu messen? Oder ist es einfach ein Zufall, dass vielleicht die beides Athleten sind, die sagen, ich will mich auch mit dem Besten messen, ganz egal, welchen Anspruch ich da jetzt habe?
Ich glaube, das kommen mehrere Aspekte. Also es kommt, ein Aspekt ist tatsächlich eben, ich hatte den Vorschlag auch gemacht, also auch den Vorschlag mit dem Saison-Einstieg, wo sie in den USA drüben gemacht hat, in Oceanside. Natürlich aus der Vergangenheit ein bisschen. Wir haben das so gemacht mit Jan, das hat gut geklappt, die Abstände waren gut. Hat sich auch bewährt, auf der Mittelstrecke sich dann auch mit Guten da zu messen, schon gleich zu gucken, wo man steht. Und Anne ist auch keine Athletin, die sich da irgendwo verstecken will. Sie will nicht irgendeinen Wettkampf in Timbuktu machen, nur um zu zeigen, dass sie jetzt Ironman kann, sondern sie will schon sich mit den Besten auch messen. Das heißt, das kommt dazu. Dann natürlich als deutsche Athletin in Frankfurt ist klar, das ist zwar sehr viel Druck, sicherlich, oder mehr Druck, als wie wenn sie jetzt in Südafrika oder sonst wo den ersten Ironman gemacht hätte, aber natürlich auch eine tolle Chance, sich zu präsentieren. Vielleicht auch eine Möglichkeit, um potenzielle Sponsoren dann danach zu bekommen oder jetzt die Sponsoren, wo sie hat, gut zu präsentieren. Also es waren mehrere Aspekte und dann natürlich auch der Abstand zu Hawaii, falls es klappen sollte. Aber es war so eine Mischung zwischen positiven Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit Jan über diesen Weg und, sage ich mal, Ihre Vorstellungen von wo will sie starten und was macht auch Sinn, und also sowohl vom Kopf her als dann natürlich auch von den Sponsoren.
Du hast, glaube ich, oder ist es noch der Stand, dass du zurzeit nur Profiathleten trainierst oder generell nur Profiathleten trainierst?
Ja, also das ist bei mir auch so, das kann ich auch gerne da mal sagen, es ist nicht so, dass ich um irgendwelche Athleten da buhle oder sonstiges, sondern alle Athleten, die ich betreue, sind bei mir geblieben. Wir haben am Ende der Saison, wo klar war, dass ich den Triathlon erstmal offiziell verlasse, im Sinne von nicht mehr Bundestrainer zu sein und jetzt im Radteam arbeite, habe mit jedem gesprochen und ganz klar gesagt, okay, guck, was für dich die beste Lösung ist. Wenn das weiterhin für dich die beste Lösung ist, dann machen wir weiter, aber ich verstehe absolut, wenn du dir einen Trainer suchst, der mit zu den Wettkämpfen kommt, der mal mit zum Training geht, was auch immer, weil das alles Sachen sind, die ich nicht abdecken kann. Ich habe einen anderen Job, der, wo ich viel unterwegs bin, und ich habe gar nicht die Möglichkeit, bei Wettkämpfen dabei zu sein. Vielleicht dieses Jahr mal bei einem, wenn alles gut geht, dass ich mir das mal in Frankfurt gerne anschaue, weil es zeitlich passt. Mhm. Aber es ist so, dass die Athleten, wo ich betreue, das selber für sich entschieden haben. Und daher ist es auch so, dass ich keine Werbung oder Werbung so sind, aber auch nicht irgendwie, sage ich, wie Athleten trainieren. Mhm. Also ich mache mir sehr viel Spaß, aber die Kapazitäten sind einfach voll.
Ja.
Und genau, so ist die Situation aktuell. Und darum auch, ich glaube, darauf sollte die Frage hinaus, keine Age-Grouper, keine Anfragen, die ab und zu mal kommen und wo ich einfach gerne auch an andere Trainer dann verweise und einfach die Kapazitäten nicht habe.
Das heißt, du arbeitest ja auch dann nur mit Athleten, die alles dem Sport unterordnen. Ja. Das können Age-Grouper natürlich nicht. Hast du da Ratschläge, wie man trotzdem versuchen kann, neben dem Alltag und allen anderen Verpflichtungen, ja, das Maximale rauszuholen?
Mhm. Also ich habe das ja früher auch gemacht. Also ich kenne die Probleme gemacht in Form von Age-Grouper betreut. Mhm. Habe da auch viele Sachen erlebt, viele schöne Erlebnisse auch gehabt, aber auch ein paar negative Erlebnisse, wo einfach, also ich verstehe, wenn jemand ehrgeizig ist, aber wenn man halt alles, Familie und sonstiges, wenn das so drunter leidet, dass das kaputt geht, wo ich einfach sage, ob das macht, wenn man es jetzt mal auf die Leistung bezieht, auch irgendwo Leistung kaputt. Also ich gebe den Age-Groupern immer oder wenn ich jetzt jemanden betreuen müsste, dann würde ich mir erstmal die Situation genau anschauen. Mhm. Was ist die Situation, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Mir wäre es sogar ganz recht, wenn es jemand ist, der in einer Beziehung ist oder Familie hat, sogar die Frau auch mit dabei hat und dass man gemeinsam mal über dieses Projekt redet. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, er will jetzt beim Ironman starten, dass man sagt, okay, das würde das heißen, das wäre jetzt das Optimale. Was können wir denn davon machen und wo müssen wir Einschränkungen machen? Weil man kann schon, man muss einfach differenzieren, soll es eine Bestzeit werden, soll es Ankommen sein, dass man ein gemeinsames Projekt daraus macht. Das finde ich extrem wichtig. Wenn man ja jetzt alleine ist, dann wäre, wenn jemand alleine ist und keine Familie hat und sagen wir Job und Sport, dann sage ich, ja super, dann machen wir das, dann ziehen wir durch und sagst du mir, wann du Zeit hast und dann plane ich dir das so. Aber grundsätzlich würde ich das, wäre das meine Herangehensweise. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil das ja eigentlich nicht die Aufgabe vom Trainer ist, aber ich finde schon irgendwie, dass es auch die Aufgabe ist, weil wenn am Ende, wenn eine Woche vorher, wenn dann zu Hause alles zusammenbricht und was weiß ich was, das wird sich auch auf seine Leistung, das stresst. Und es gibt nichts Schlimmeres für das System als negativen Stress. Mhm. Das ist schlimmer als jedes intensive Training, schlimmer als, also dieser negative Stress. Und das ist das Erste, das muss vermieden werden.
Ja.
Sobald negativer Stress kommt, dann lass lieber mal eine Einheit weg und schau, dass du den erstmal wegkriegst, bevor du dann sagst, ich muss doch 5 Stunden trainieren, weil mein Trainer das aufgeschrieben hat. Denn bei den meisten Trainern, wenn die wissen, was für einen Stress du dann hast, würden sie sagen, hey, mach weniger und du wirst trotzdem deinen Ironman schaffen.
Mhm.
Und genau, also so... Das wäre mir persönlich als Trainer sehr wichtig.
Ja, klingt auch vernünftig. Nun sind die typischen Zeitfenster für Age-Grouper morgens und abends, wenn überhaupt. Viele setzen deshalb auf nüchtern Training, weil sie sagen, ich habe die Zeit dann und ich muss halt die Zeit auch sparen. Ich kann mir nun mal morgens vor der Arbeit nicht noch mehr Zeit nehmen, dass ich sage, ich frühstücke erst, ich mache dann Sport, ich fahre dann zur Arbeit. Was hältst du von dem Ansatz?
Mhm. Ich finde es jetzt prinzipiell nicht verkehrt, wenn man nüchtern Training macht. Man sollte es, also ich sage vielleicht 3 Dinge dazu. Eine Sache ist, man sollte es langsam aufbauen. Also man sollte jetzt nicht gleich anfangen, okay, ich gehe jetzt 1 Stunde oder 1,5 Stunden nüchtern laufen, sondern am Anfang der Saison, wenn das die Situation ist, so wie du sie beschreibst, es gibt keine andere Möglichkeit, ja, dann sage ich, ja, okay, dann muss man es so machen, aber baust langsam auf, nimm dir vielleicht noch einen Riegel am Anfang mit oder irgendwas, oder ein Getränk, was, ein Kohlenhydrate mit. dann sage ich halt, oder ist eine zweite Sache, ich würde halt keine intensive oder keine intensive Einheiten so machen. Also ich werde nicht als Age-Grupper intensiv nüchtern trainiert. Hintergrund ist ganz einfach, dass der Stress für das Immunsystem ist extrem hoch. Und das Wichtigste, egal ob beim Hochleistungssportler oder beim Age-Grupper, ist nicht krank zu werden. Denn Krankheit macht einfach die Konsistenz kaputt und das Erfolgsgeheimnis beim Training ist meistens, ich kann konstant immer längeren Zeitraum trainieren, weil dann passieren Anpassungsprozesse und dann kann ich auch im Ausdauersport besser werden. Also im Prinzip nicht intensiv, hochintensiv trainieren. Und die dritte Sache wäre vielleicht, wir haben Intensität, wir haben Dauer, dass man mit der Dauer schon auch aufpassen muss, weil ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand sagt, okay, er geht im Sommer, wenn es schon vielleicht um 5-6 hell ist und er geht dann irgendwie 3 Stunden nüchtern Radfahren, muss man sich schon fragen, also muss man schon, oder sagen wir so, man muss schon sehr gut trainiert sein, damit das von der Physiologie her auch so funktioniert, damit man davon profitiert und zwar nicht in den Unterzucker kommt, nicht anfängt, in einen katabolen Prozess reinzukommen, wo der Körper seine Muskulatur anfängt zu verstoffwechseln. Also kann es sein, dass der zwar das gut meint, aber einfach, sage ich mal, sich mit so Einheiten in den Keller trainiert. Also da muss man dann schon die Kirche im Dorf lassen, beziehungsweise einfach die Dauer der Einheiten dann auch entsprechend der früh einschränken.
Genau. Bei Profiathleten ist es natürlich so, die hätten die Zeit häufig den ganzen Tag über. Setzt du das trotzdem auch bei denen ein gelegentlich?
Wir also im Triathlon-Bereich oder auch im Radsport wird das schon immer mal wieder eingesetzt, oft aber in der Kombination von, dass man zum Beispiel nüchtern oder vielleicht ohne, sag mal, wir arbeiten dann eher mit Low Carb, also nicht mit nichts essen, sondern mit reduzierter Kohlenhydratezufuhr und dass die Athleten dann Kohlenhydrate mitführen, das heißt, dass nach 2-2,5 Stunden, dass sie dann halt vielleicht trotzdem mal 30 Gramm pro Stunde so zu sich führen, also trotzdem Kohlenhydrate zuführen, wenn jemand das einen sehr guten Fettstoffwechsel hat, dass man das, sage ich mal, auf einem sehr, sehr niedrigen Level halten. Unsere Prämisse ist, wir wollen eben nicht, dass der Sportler in den Unterzucker fällt. Weil einfach in dem Moment, wo er in den Unterzucker fällt, gibt es große Schwankungen im Insulinspiegel und das Problem daran ist nicht nur der Moment, sondern das Problem daran ist auch, dass das teilweise noch Tage danach der Fall ist. Und das heißt, dieses Training, was man dann übertrieben hat, nennen wir es mal so, einen negativen Einfluss auf die Folgeeinheiten hat. Und das versuchen wir zu vermeiden. Also wir arbeiten schon Low Carb, aber wir arbeiten nicht mit No Carb oder mit keinem Essen oder keiner Energie. Weil ja, den führen Proteine dann zu oder Fette, weil alles andere für uns, oder die Erfahrung einfach zeigt, dass das Immunsystem einfach sehr stark angeschlagen ist, wenn man das zu oft macht und die Regeneration dauert länger. Ich habe natürlich eine sehr hohe Zellantwort, wenn ich dem Körper irgendwas entziehe und ihn fordere, natürlich muss er antworten. Also ich kriege eine hohe Reaktion darauf. Das ist egal, wenn ich in die Höhe gehe, wenig Sauerstoff habe, kriege ich eine Reaktion. Und so muss man sich das auch vorstellen. Es ist einfach, ich intensiviere den Reiz, aber in einer Art und Weise, die deutlich schwieriger zu steuern ist, wie ich mache Intervalle an der Schwelle, wo ich weiß, das ist die Intensität. Hier weiß ich nicht genau, was ich tue. Ich sehe nicht in die Zelle rein. Ich weiß nicht genau, wie hoch der Reiz ist. Und das ist ein bisschen die Gefahr daran.
Eine andere Variante für viele ist aus zeittechnischen Gründen Radtraining auf der Rolle. Was hältst du davon?
Da bin ich ein großer Fan auch davon. Ich weiß, dass es hart ist für den Kopf, aber rein physiologisch muss man sagen, sehr gutes Training. Also es gibt keine Möglichkeit, effizienter auf dem Rad zu trainieren, als Rolle zu fahren.
Für Triathleten ist es jetzt quasi durch die ganzen, ja, ich will mal sagen, Lionel Sanders, Daniela Ryf haben das ja in den letzten Jahren auch ziemlich gepusht, auch immer öffentlich gemacht. Das ist jetzt ein bisschen, ja, beliebter geworden, würde ich mal sagen. Ist es auch etwas, was es im Radsport so gibt? Oder sind das eher dann die Sportler, die sagen, ja, klassisch, ich bin dazu gekommen, weil draußen Natur und macht auch mehr Spaß und dann lieber vielleicht bei schlechtem Wetter Mountainbike? Oder wird tatsächlich auch im Radsport häufig Rolle gefahren?
Es kommt jetzt mehr zum Einsatz, aber es ist größtenteils die Mentalität, wo du sagst. Also ich bin zum Radfahren gekommen, weil ich das draußen mache, weil ich draußen fahren will und wie du sagst, lieber Mountainbike oder irgendwas anderes, aber bloß nicht auf die Rolle.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Die gucken mich dann auch immer ganz ungläubig an, wenn ich ihnen erzähle, was die Triathleten dann so machen. Das Einzige, wo die das dann merken, ist natürlich, wenn sie verletzt sind, Schlüsselbein gebrochen oder so, wo sie Rolle fahren müssen, wo sie dann merken, wie schnell sie zurückkommen, wo es dann so Klick macht oder fürs Zeitfahrtraining zum Beispiel, wo einige sich auch sagen, okay, das ist tatsächlich sehr effektiv, aber da ist noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit, sage ich mal, nötig, um ab und zu mal auch so 2 Stunden ausfahren oder 1,5 Stunden ausfahren, wo besser auf der Rolle einfach werden, die Effektivität. Oder wenn jemand in Monaco wohnt, sage ich jetzt mal, bis der da raus ist, so dann hat er erstmal eine halbe Stunde, wo rein physiologisch nicht so viel passiert. Ja. Aber die Hauptmentalität momentan ist noch so, ja.
Genau. Vielleicht mal abschließend für Age Grouper drei Trainingsgrundsätze, die du jedem ans Herz legen würdest?
Oh, jetzt wird es schwierig. Naja, Grundsatz 1, was ich vorher gesagt habe, also negativen Stress vermeiden. Also immer, wenn ich in eine Situation komme, wo ich merke, ich entwickle negativen Stress und das würde mir gut tun, wenn ich jetzt mal einen Tag frei hatte oder die Einheit kürzer mache oder vielleicht auch mal andersrum, dass ich einfach merke, boah, ich brauche jetzt einfach mal eine lange Ausfahrt, dann ist das der richtige Weg. Dann sollte man das machen. Also erstmal negativen Stress reduzieren. Das wäre die Prämisse 1. Dann das Zweite, was man vielleicht sagen sollte, ist, dass ich wenn man etwas aufbaut, ich denke, man liest ja viel über Reverse Periodization oder also im Prinzip, wo man anfängt, dass man erst zuerst die Intensitäten oder zuerst den Umfang macht oder wie auch immer. Man sollte sich erstmal überlegen, was will ich? Wenn ich jetzt das Laufen nehme, wenn ich schnell laufen will meine erste schnelle Einheit halt 10x1000 ist, muss ich einfach, wenn ich mir das einfach nur mal überlege, komme ich relativ schnell drauf, dass es nicht richtig sein kann, sondern vielleicht sollte ich erstmal 100, 200 Meter, 300 Meter schnell laufen, wenn technisch sauber, nicht mal schnell, einfach technisch sauber laufen können. Also mein Grundsatz wäre von kleinen Intervallen zu großen Intervallen, Sportart unabhängig, können wir auch im Schwimmen, auch super, erstmal kurze Sachen, das wäre so ein Grundsatz, also von klein auf groß. Und der dritte Grundsatz wäre vor allem, um Verletzungen vorzubeugen, würde ich immer dazu plädieren, Laufen möglichst frisch zu machen und es nicht mit Koppelläufen zu übertreiben. Weil das so eine Sache ist, die ich vorher Age-Grouper trainiert habe, die oft gedacht haben, aufgrund des Anforderungsprofils, ich muss ewig lange Koppelläufe machen und davor auch noch 3 Stunden Radfahren oder 2. Damit würde ich einfach aufpassen. Also prinzipiell die verletzungsanfälligste Disziplin beim Triathlon ist ja Laufen und dass ich das Laufen da wirklich langsam aufbaue und hier auch meine Verletzungsprophylaxe betreibe, aber grundsätzlich der Aufbau alleine schon. Einfach wenn ich frisch laufe, beuge ich schon mal sehr viele Verletzungen und Überlastungen vor und ich brauche nicht massiv viele Koppeltraining, um mich da an die Wettkampfsituation zu gewöhnen, weil die Erholung von einem langen Koppeltraining dauert einfach sehr lang und die Zeit habe ich in dem Training nicht, wo ich einfach trainieren will. Und, ja.
Meine Abschlussfrage an dich, jemand kommt zu dir und sagt, du kriegst so viel Geld, wie du brauchst für Forschungsprojekt X und du könntest damit wissenschaftlich etwas erforschen, was wäre das?
Jetzt auf den Sport bezogen, oder?
Ja, du könntest ein Projekt ins Leben rufen, mit dem du was Neues herausfinden möchtest und Geld spielt dabei keine Rolle. Was würdest du ausprobieren?
Naja, für mich wäre natürlich die entscheidende Frage, wie für sehr viele andere Trainer wahrscheinlich auch, wie viel Training ist tatsächlich nötig, um das Optimale zu erreichen? Also wie viel Trainingstress, sagen wir jetzt die Mischung zwischen Umfang und Intensität, braucht es, um den optimalen Reiz bei einer Person X hervorzurufen? Weil es gibt ja diverse Trainingsmethoden und wenn man jetzt sowas nimmt wie polarisiertes Training, wo wir ja sehr hohe Umfänge haben, wo man aber weiß, dass auch da man sich nicht sicher ist, wie viel man eigentlich machen muss, sondern man einfach viel macht, da wäre aber wirklich die entscheidende Frage, wie viel muss es denn sein, weil ich bin jetzt nicht der Trainer, der sagt, der Athlet muss unbedingt maximal viel trainieren, sondern wenn er weniger trainieren kann und das Gleiche erreichen könnte, wäre schön, wäre gut und das wäre wirklich mal spannend, das zu sehen.
Ja, spannend. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
danke auch.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei der ersten Episode von Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.